Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Hallo zusammen zu einer neuen Solo-Folge im Recruiting Basic Podcast. Hallo Stefan.
Guten Morgen Arthur. Was haben wir uns heute vorgenommen?
Wir wollen uns heute ein kleines bisschen tiefer mit dem Thema Pre- und Onboarding beschäftigen. Das ist natürlich im Recruiting etwas, was irgendwo nach Erfolg stattfindet. Nichtsdestotrotz ist das tatsächlich ein sehr, sehr signifikanter Erfolgsfaktor. Und da sollte man als Organisation auf jeden Fall drüber nachdenken. Und es gibt, wie wir in der letzten Folge gehört haben, ja auch Situationen, wo Recruiting bis zum gewissen Grad noch Verantwortung fürs Pre, manchmal auch fürs Onboarding übernehmen darf und soll. Und da wollen wir mal schauen, wie eigentlich die Recruiting Basics, die vier Basics, die wir haben, tatsächlich dabei helfen können, das Thema gut und erfolgreich aufzusetzen. Deswegen starten wir mal direkt rein. Meine erste Frage mal an dich, Stefan. Wie würdest du den Unterschied zwischen Pre- und Onboarding eigentlich für dich definieren? Also wo hört's auf oder wo fängt Preboarding an? Wo fängt Onboarding an? Und was ist der Unterschied?
Ja, also wenn man sich da auch einfach mal Google bedient, kriegt man, glaube ich, auch wieder sehr viele unterschiedliche Antworten. Das, was ich in Organisationen auch gelebt habe, Verzeihung, in HR-Teams ist, das Preboarding wurde als Phase definiert. Also wir haben tatsächlich gesagt, okay, das ist der Rekrutierungsprozess und dann haben wir dazwischen den Preboarding-Prozess gebaut und dann den Onboarding-Prozess. Also das vielleicht mal auf der absoluten Meta-Ebene. Und das Preboarding fängt tatsächlich für mich schon sozusagen mit der Zusage im Recruiting an. Also mit anderen Worten hatte bei mir der Recruiter, die Recruiterin da sozusagen schon die Aufgabe, so eine positive Bindung mit der Zusage herzustellen. Ne? Und klar, das ist ein freudiger Moment, jemandem zu sagen, ey, du bist die eine Person, die den Recruiting-Prozess jetzt hier geschafft hat. Aber da auch nochmal ein bisschen anzufüttern, die Rahmenbedingungen nochmal kurz zu klären und dann auch schon erste Informationen zu geben, du, pass auf, nach unseren Berechnungen, du hast 3 Monate Kündigungsfrist, deswegen ist das Startdate das, das und das. Bis dahin, bis zu deinem ersten Arbeitstag, haben wir aber schon das und das für dich geplant. So, das ist für mich die Preboarding-Phase, also wirklich von der, wenn du so willst, von der mündlichen Zusage, kann auch schriftliche Zusage nehmen, da bin ich entspannt, bis zum ersten Arbeitstag, also bis die Person tatsächlich morgens dann klingelt und sagt, hallo, hier ist Stefan, hier bin ich, ich starte heute. Und da geht's dann quasi nahtlos ins Onboarding über und da gibt's auch unterschiedlichste Zeitpläne und Fahrpläne. Das ist auch immer ein Stück weit an die Organisation, auch an die Kultur anzupassen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist Tag 1. Der sollte wirklich rundum definiert sein. Ich kenne auch noch Organisationen, wo dann tatsächlich manche Menschen über den Gang gelaufen sind und gesagt haben, oh, der startet heute schon. So, das hat's bei mir nie gegeben, ne? Also das war im Vorfeld alles schon klar und damit ist schon vieles gewonnen, auch wenn sich das jetzt vielleicht sehr banal und einfach anhört. Und dann, wenn du über Onboarding nachdenkst, denk ich immer über die Probezeit nach als groben Zeitraster. So, und die Probezeit kann ja bis zu 6 Monaten sein und dann müssen wir im Onboarding, aber das wird jetzt auch ein bisschen zu weit führen, müssen wir halt inhaltlich und organisatorisch ein bisschen voneinander trennen. Und das Organisatorische lag dann durchaus auch bei uns, aber immer, und das ist mir wichtig, immer in ganz enger Kollaboration auch mit den Führungskräften. Also das, was wir im Recruiting gestartet haben, das haben wir quasi nahtlos im Pre- und Onboarding weitergeführt.
Ja, das finde ich eine schöne Differenzierung. Ich glaube nur mal, um die Perspektive auch gut zu schärfen, du warst ja immer in deinen Rollen auch immer viel verantwortlich für Gesamt-HR. Da würde ich das absolut unterschreiben, was du auch machst. Wenn aus meiner Talent Acquisition Recruiting Brille würde mir das ein Stück weit zu weit gehen für die Recruiterrolle oder die Recruiterin. Warum? Weil ich immer die Philosophie vorangetrieben habe und mit dem Fachbereich auch da gesprochen und gesagt habe, hey, pass auf, ich bin gerne der positive Heilsbringer jetzt gerade für die wirklich wundervolle Nachricht, dass wir jemanden nehmen. Aber die Person kommt zu dir ins Team, die startet in deiner Abteilung, in deiner Gruppe. Diese Botschaft gebe ich gerne an dich ab. weil ihr braucht ab jetzt Bindung.
Super
ihr braucht ab jetzt Verbindlichkeit miteinander, das Thema Commitment. Ich gebe dir diese Punkte mit, über die ihr sprechen solltet, und ich gebe dir auch mit, lass uns gucken, dass du in Kontakt bleibst bis dahin, bis zum gewissen Grad, ohne Arbeit abzugeben, weil das ist ja genauso wichtig, ja, sonst ist man arbeitsrechtlich in der Bredouille. Und da habe ich sehr gerne, so wie du sagst, collaborate, also kollaborativ, ja Gott, jetzt kriege ich gar nicht aus dem Mund gerade, in der Zusammenarbeit diesen Aspekt abgegeben, weil ich finde, ich als Recruiter damals und auch RecruiterInnen, wir sind erfolgreich mit der Vertragsunterschrift und wir können auch gerne bis zum gewissen Grad begleitend bleiben. Aber loslassen ist da genauso wichtig, und loslassen und Verantwortung übergeben und zu sagen, also auch da wieder Klarheit zu schaffen, zu sagen, lieber Fachbereich, mein Job endet jetzt mit der Vertragsunterschrift tatsächlich auch.
Ja, ja.
Ich kann dir grundsätzlich meine Gedanken mitgeben, oder auch hier haben wir ein White Paper, ein One-Pager zu den Themen, die du beachten solltest bis zum Start. Ob du das machst, kann ich dir aufzwingen. Ich würde es aber sehr stark empfehlen, weil die Person sonst im luftleeren Raum hängt und die Erfahrung wirklich, wirklich gut ist. Nichtsdestotrotz, es ist deine Aufgabe, deine Verantwortung, denn da startet jemand in deinem Team und nicht in meinem. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Wenn ich an Gesamt-HR denke, dann sind die Themen, die du angeschnitten hast, voll relevant. Und nehmen wir mal das Thema HR Business Partnering, wenn wir da näher ranrücken, die sind natürlich meistens ein bisschen näher am Thema Onboarding auch dran, aber auch nicht dafür zuständig. Ja, wir sind dort Sparringspartner und auch, ich sag mal, Ideengeber, Strukturgeber. Ausführende Kräfte sollten immer die Fachabteilung bleiben, weil dort liegt die Verantwortlichkeit. Also so.
Arthur, stimme ich dir voll zu, und wo du das gerade erwähnst, rattert's bei mir oben im Helm, und wir haben das tatsächlich dann irgendwann, als wir die Prozesse mal ein bisschen geschärft haben und noch ein paar Dinge identifiziert haben für uns, was wir anders machen können, dann haben wir tatsächlich genau das auch gemacht, ne? Also wir haben tatsächlich so eine Art Offerletter vorbereitet. Ich meine, ich war tatsächlich in schnell wachsenden internationalen Kontexten viel unterwegs. Da musste man die kulturellen Gegebenheiten auch nochmal ein bisschen mit einfließen lassen. Nichtsdestotrotz haben wir dann irgendwann auch gemerkt, oh, unsere Offer Acceptance Rate, also auch wieder Daten gestützt, haben wir gesehen, oh, die ist ein bisschen runtergegangen. Woran könnte das denn liegen? Haben unsere Annahmen getroffen und haben dann mit den Führungskräften zusammen überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn ihr bei der positiven Zusage mit dabei seid in dem ersten Schritt? Und irgendwann haben die das dann einfach komplett übernommen. Ich bin aber bei dir, da sind wir bei unserem Klarheitsbasic. Das muss halt wirklich sauber definiert werden, weil natürlich das auch für RecruiterInnen, und bei mir waren es auch TA-Manager, natürlich wollten die frohe Botschaft, nenne ich sie jetzt mal, ohne dass ich religiös bin, ja, aber das ist ja Freude pur, ne? Das ist, ja, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Menschen gerne ins HR wollen, weil Personalentwicklung so ein tolles Thema ist und das so positiv konnotierte Themen sind. Ich sehe das immer ein bisschen differenzierter, aber diesen Punkt, das an die Führungskraft zu geben, weil da muss die Bindung entstehen, das ist nur smart, weil das zahlt wieder enorm auf Retention ein. Weil, wie du sagst, das Thema ist in dem Moment, wo wir die Rolle fulfilled haben, ist der Job als Recruiter, wenn man es mal ganz trennscharf nimmt, können wir uns dann auch schon wieder auf andere Themen konzentrieren, ne?
Ja, voll. Und es gibt sicherlich auch Modelle, wo eine HR-Abteilung oder RecruiterInnen weiterhin dort im Fokus sind und weiterhin die Themen treiben, auch das Onboarding machen. Je nach Größe kann jede Lösung richtig sein. Und das geht gar nicht darum, ums richtig oder falsch.
Genau.
Und auch in meinen konkreten Fällen war immer die Botschaft, hey, wir nehmen dich in die Fachabteilung, die Abwicklung danach, weil häufig war aber dann danach die Angebotsphase und auch Verhandlungen in Anführungszeichen etwas, was ich dann wieder gerne in meine Hand gezogen habe, weil warum? Ich habe da eine gewisse Neutralität noch dazu. Ich bin Verhandlungspartner, krass gesprochen in dem Sinne. Mir ist es am Ende dann auch egal gewesen, ob das erfolgreich oder unerfolgreich ausging, wenn jemand dort zu viel gefordert hat. oder der Fachbereich sich was ganz anderes vorgestellt hat oder, war ich der vermittelnde Part, der versucht hat, den Weg zu finden. Aber wenn es den nicht gab, konnte ich immer noch den Bad Cop spielen, ja, während der Fachbereich in dem Fall immer der Good Cop sein durfte und darf, in den Rahmen, die man sich als Unternehmen aufsetzt. Also ja, ich finde dieser Bindungsgedanke, so komisch das auch klingt, das ist eine Beziehung, die dort auch dann startet und aufgebaut wird. Die startet ganz vorne bei der Bewerbung schon. Und im besten Fall ist das eine komplette Journey, die man dort beschreibt.
Genau.
Aber nach Vertragsunterschrift habe zumindest ich in meinen eigenen Rekrutierungen immer auch den Kontakt gehalten zu den Personen. Gerade von externen Personen, die dann irgendwie ganz frisch kommen. Das waren von, hey, wenn du zu Besuch kommst, zum Interview, was heißt zu Besuch, wenn du zum Interview kommst, einen Abend davor bist, du kommst bestimmt recht spät an, da, wo du bist, ist dieses eine Restaurant noch offen, geh da hin. Ja, weil ja. Sonst suchst du dich scheckig dort in dem Ort, wenn du dich da auskennst zum Beispiel. Und das kam einfach sehr positiv an, sich auch danach zu kümmern und zu sagen, hey, hast du eine Wohnung gefunden? Wann planst du das erste Mal hier zu sein? Brauchst du irgendwas noch von mir? Tipps irgendwie von der Region? Und so den Kontakt als Führungskraft zu der neuen Person zu halten, auf so einer, ich nenne es jetzt mal Meta-Ebene, ohne auf den Job einzugehen oder auch mitzuteilen, hey, wir freuen uns super auf den ersten Tag. Wir haben für dich schon, schau her, einen kompletten Onboarding-Plan für die ersten 2 Wochen so aufgesetzt, dass du dir gar keine Gedanken machen musst. Hier hast du das mal zugeschickt bekommen von mir. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Stundenplan, das tut mir leid, aber unser Ziel ist, dass du vom Tag 1 in den ersten 2 Wochen dir keine Gedanken machen musst, was passiert eigentlich als nächstes, weil das haben wir für dich übernommen. Das Ziel dabei ist A, dass du die Leute kennenlernst, dass du aber auch unsere Abläufe kennenlernst, dass du verstehst, was passiert.
Ja.
Und du sollst nicht in ein Limbo fallen, sondern ab Tag 1 hast du jemanden, der ist ein Buddy für dich, Ansprechpartner, die kümmern sich dann auch um deine Fragen. Und dein Ziel ist in den ersten 2 Wochen ankommen, Leute kennenlernen, Prozesse verstehen, Abläufe wahrnehmen, viele Fragen stellen, sodass das für dich komplett gesichert ist. Und ich fahr damit sehr, sehr gut, ja, weil das einfach viel wegnimmt, in Anführungszeichen. Es ist wieder sehr klar, es ist transparent, es hat eine Struktur, ja,
ja,
und es erzeugt gegenseitiges Commitment. Warum? Weil natürlich auch das Team drumherum und auch ich mich auf Themen in den Kalendern committe und so auch Verbindlichkeit zeige zu, hey, du bist jetzt nicht nur da, sondern wir freuen uns, dass du da bist und wir nehmen dich an die Hand, weil wir wollen, dass du in einer vernünftigen Zeit, aber danach möglichst effektiv starten kannst, weil wir sind ja hier, um dann auch den Job zu machen.
Ja.
Und ich hatte das auch schon selber bei eigenen Onboardings ganz anders erlebt. Da war irgendwie 2 Tage Einarbeitung und dann kaltes Wasser und jetzt fang mal an zu laufen. Das kann man auch machen, aber es ist halt nicht effektiv.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann immer so ein bisschen der Einwand von vielen Organisationen, ne? Hat ja immer schon so funktioniert und die Leute kommen bei uns an und ja, dann müssen wir halt erst den Rechner dann bestellen, weil wir so komplexe Prozesse auch mit der IT haben, die müssen dann erst das haben und das haben und das haben. Und das ist halt in der heutigen Zeit, in der wir auch unterwegs sind, wo vieles auch an Informationen tatsächlich vorab geteilt wird und Arbeitgebende sich ja auch präsentieren nach draußen, kriegen Arbeitnehmende ja auch mit, wie Onboarding, Preboarding, Recruiting-Prozesse bei Firmen funktionieren. Und ganz ehrlich, man möchte sich als Mensch doch dazugehörig fühlen, nicht nur in dem Recruiting-Prozess. Wenn dann auf einmal es abhackt, Recruiting einen perfekten Job macht, es dann aber keine sauberen Übergänge gibt, das ist überall so. Wenn die nicht sauber sind, dann ist das immer irgendwie so ein kleiner Blocker und schwupps, daran erinnern wir uns dann sehr gerne als Mensch, was nicht funktioniert hat. So ist es aber mit positiven Kleinigkeiten auch, ne? Ich werde es nie vergessen, wie ich bei meiner Firma 2017 angefangen habe, selber im Onboarding gewesen bin und ich gedacht habe, kaltes Wasser. Okay, ich kann schwimmen, ja. Also ich wurde auch als Head of HR eingestellt. Da darf man vielleicht auch eine gewisse andere Erwartungshaltung haben, weil ich auch eingekauft worden bin, um genau diese Prozesse dann aufzusetzen, ne? Also von daher, für mich war das im Vorfeld klar kommuniziert. Die Klarheit hatte ich vorher. Und ich wurde, obwohl ich noch nicht unter Vertrag stande, den Freitag davor zum Wandern eingeladen vom CEO, an den ich berichtet habe. Der hat mich angerufen, 2 Wochen vorher, hat gemeint, ey Stefan, das geht ja jetzt gerade alles Knall auf Fall, aber du, wir haben schon ein kleines Team-Event mit dem Standort Waldorf geplant, willst du nicht damit dazustoßen? Da sind dann die, die und die, da kannst du dich ja jetzt schon mal connecten. Und ich so, Schatz, habe ich Zeit? Ja. Und dann genial, passte gut. Ne? Weißt du, das sind so diese Kleinigkeiten, an die man sich dann auch noch, das ist jetzt 8 Jahre her, wirklich gerne zurückerinnert. Und das sind so auch wieder, da sind wir wieder bei diesem Basics-Thema. Das ist jetzt nicht, was irgendwie künstlich irgendwo erforscht wurde oder so, sondern das sind so kleine menschliche Feinheiten oder auch in Büros damals noch, dass das Namensschild vorher schon am Büro stand. Was meinst du, wie die Leute ausgeflippt sind? Ja, die wurden abgeholt, die wurden dann auch von der Führungskraft und mir, als ich noch alleine war im HR, dann sind wir in unsere Büros hoch. Das Team wusste Bescheid, der Arbeitsplatz war eingerichtet, da stand eine Willkommenskarte, das ist alles 8 Jahre her, ne? Und mittlerweile ist das der absolute, bei vielen der Standard, ne? Und es ist nichts Innovatives mehr. Ey, da steht ja sogar schon mein Name richtig geschrieben an dem Türschild. Ich so, ja klar, wir wissen doch, wer du bist. Also für mich war das totaler No-Brainer, ne? Aber das hat so viel Dazugehörigkeit am ersten Tag erzeugt, dass dann über im Onboarding, weil wir inhaltlich einfach noch nicht so tief drin war, vieles überdeckt hat, ne? Weil, und da musste man dann immer wieder mit der Führungskraft zusammen, hey, wie weit sind wir im inhaltlichen Onboarding? Check-ins, 30, 60, 90 Tage, ne? Nach 3 Monaten Midterm-Feedback-Gespräch, wo stehen wir im Onboarding-Prozess, ne? Weil es am Ende des Tages auch knallhartes Business, das darf man dann auch nicht vergessen, bei all der Wertschätzung, die man in so einen Prozess reinbauen kann. Und das wissen Arbeitnehmende auch, ne? Also das sind erwachsene Menschen in aller Regel. Und wenn man mit denen klar kommuniziert, transparent aufzeigt, was man vorhat, so wie du auch mit dem 2-Wochen-Plan, dann wirkt das ein bisschen so wie ein Stundenplan, ist aber gerade zu Beginn von enormer Wichtigkeit, weil du hast so viele andere Themen im Kopf, wenn du vielleicht noch eine Relocation mit drin hast oder in meinem internationalen Kontext dann auch wirklich Relocation außerhalb der Heimat, ne? Das heißt, du bist auf einmal auch noch in einem neuen Land. Da weiß ich noch, dass wir die Leute teilweise auch vom Flughafen abgeholt haben. Wir haben die in die hiesigen dann Communities, haben wir denen auch zur Verfügung gestellt. Immer mit der Intention, wir wollen Angebote schaffen, dass dieses Alleingelassenwerden oder diese Einsamkeit einfach ein bisschen reduziert wird. Und das wurde in aller Regel, egal aus welchen Ländern die Menschen da kamen, das wurde immer sehr positiv angenommen. Und das sind so kleine Dinge und das kostet auch eigentlich nicht viel Geld. Natürlich kostet eine Relocation Geld, aber die Budgets dahinter sind eigentlich wirklich im Rahmen für das, was man am Ende auch dann an, Betriebszugehörigkeit dann dazu bekommt, weil ich nicht nachrekrutieren muss. Ne? Von daher ist das eigentlich auch kostentechnisch ein absoluter No-Brainer.
Ja, total. Ist auch eine sehr wertvolle Ergänzung da. Nee, ich verstehe auch, dass man so ein kleines bisschen als Firma die Entscheidung treffen muss. Also man stellt ja jemanden ein, natürlich, weil man auch die Person im Team haben will, man möchte sich kennenlernen.
Ja.
Aber auch da mal wieder 2, 3 Schritte zurück, Unternehmenskontext, Wertschöpfung. Man stellt auch jemand ein, dass jemand effektiv in dem Job wird und irgendwo auch dann am Ende Wertschöpfung in die Firma einbringt. Und ich finde, häufig ist da so ein bisschen ein Gedanke drin von jemand startet und muss dann ganz plötzlich auch ganz schnell drin sein. Und auch da gibt's ja immer diesen Geist von AA-Player, die da ja super schnell reinstarten. Ich halte das für ein Gerücht, dass das so auch effektiv laufen kann. Klar, es gibt Leute, die sind schneller, die sind langsamer. Und auch so ein Onboarding-Plan muss der personenbezogen auch angepasst werden. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz muss man sich, glaube ich, so ein Stück weit Gedanken machen, wie viel Zeit sollte ich einem neuen Mitarbeiter geben, bevor ich ihn ins Tagesgeschäft auch reinnehme oder sie?
Ja.
Und für mich ist das so ganz grob in 3 Phasen aufgeteilt, die unterschiedlich lang sein können. Das erste ist irgendwie das, was ich meinte. Vielleicht diese 2 Wochen komplettes Verständnis, Schulungsform. Was machen wir? Wie machen wir das? Warum machen wir es so? Was sind eigentlich die Prozessschritte deiner Rolle? Je nach Größe kann das auch kürzer oder länger sein. Das ist ja völlig irrelevant. Ja, dann startet für mich so ein bisschen die nächste Phase, ist zwar so ein bisschen Shadowing. Ja, ich finde das immer sehr, sehr effektiv. Mal nebenher laufen, neben Leuten, die etwas Ähnliches machen, sofern denn möglich, darf man ja nicht vergessen, je nach Größe. Mal schauen, wie machst du das? Wie wendest du den Prozessschritt eigentlich an, um dort auch mal eine adäquate Zeit an den Tag zu legen, wo man das, was man gesehen hat, in der echten Welt von anderen Leuten, die es machen, auch mal wahrnimmt. Wie gehen sie daran? Also Theorie zu Praxis. Und dann nach dieser Zeit startet die eigene Versuche in dem Thema. Ja, dass man nicht irgendwo mittendrin startet im besten Fall, sondern etwas dann auch am Anfang anfassen darf. Ja, dass man möglichst, wo es geht, nicht sagt, hier kriegst du was, das ist schon mittendrin, das ist bereits in der Vertragsabwicklung. Nee, das sollte jemand zu Ende machen, der es begonnen hat, weil das ganze Wissen drinsteckt, weil das Thema Einarbeiten ein Thema viel, viel länger dauert, als einfach zu sagen, ich zeig dir, wie wir etwas tun, ich zeig dir, wie es in der Praxis angewandt wird von anderen und dann darfst du mit neuen Dingen starten und darfst ab da effektiv werden, weil der Lernerfolg so am allergrößten ist. Und wenn sich das in diese drei Phasen aufteilen lässt, dann ist das meine absolute Empfehlung, weil die Leute starten ja auch, weil sie den Job machen wollen. Das darf man nicht vergessen. Es gibt ja auch Fälle, wo man ewig und drei Tage über die Theorie sich austauscht oder ewig und drei Tage Workshadowing macht und die Leute nicht ins Tun kommen. Und der Gegensatz dazu ist, ab Tag 1 sofort ins Tun. Hier hast du diese 12 Prozesse, die laufen schon, die sind in unterschiedlichen Status. Leg mal los. Und das sind so die Extreme, die nicht sein dürfen. Und da der Mittelweg, der ist für mich sehr, sehr effektiv. So würde ich es mir auch wünschen für mein eigenes Onboarding in Rollen. Die Zeiträume sind sehr flexibel aus meiner Sicht. Aber was ich bisher erlebt habe, es wird auch sehr, sehr wertgeschätzt. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass mir diese Zeit so eingereimt wurde und dass ich dann auch mit Prozessen von Anfang an starten konnte, weil ich dann wirklich den Prozess von ersten Schritt an begleitet habe und dann alles, was ich in der Theorie gelernt habe, in der Praxis beobachtet habe, sofort in meinem eigenen Stil anwenden konnte.
Ja.
Und es ist irgendwie so viel Klarheit in die eigene Onboarding zu kriegen, hat nur Vorteile. Natürlich bedeutet das, dass irgendjemand den Job am Ende des Tages parallel machen muss. Und das ist eine Belastung fürs Team. Nichtsdestotrotz, wenn das transparent geteilt wird mit dem Team, dass das der Plan ist, damit die Person nach 4, 2, 3, was auch immer Wochen effektiv starten kann und ab dem Moment auch Entlastung kommt für alles, was neu reinpurzelt, dann ist eine hohe Bereitschaft da, das auch zu tun.
Ich bin da total bei dir, Arthur. So eine hohe Transparenz im Team macht natürlich auch was mit dem Team. Ne? Also klar, es ist ein hoher Level an Information, aber man sagt ja auch, Overcommunication is never a risk. Ja, also von daher macht es durchaus Sinn, seine Teammitglieder auch mit einzubinden in diese Onboarding-Thematiken, generell Preboarding, Onboarding. Transparenz bedeutet ja auch nicht, dass wir als Führungskräfte jetzt wirklich alles und jedes Detail mit dem Team teilen müssen. Nee, es geht wirklich nur in dem Fall dann um Rahmenparameter fürs Pre- und Onboarding. Und ich kann diesen drei Phasen auch wirklich einiges abgewinnen. Und das ist natürlich kontextabhängig. Ne? Aber wenn man da diese Struktur hat, schafft man wiederum Klarheit. Und das empfinden Mitarbeitende super. Und dann kommt, wie du sagst, diese hohe Bereitschaft aus dem Team. Ich kenne es nicht anders. Ja, ich übernehme das, Stefan. Ich mache das. Ich habe die Phasen verstanden. Ich übernehme das gerne. Wollen wir das so, so und so machen? Ne? Und dann ist sofort im Team die Bereitschaft da, die Akzeptanz da, das neue Teammitglied auch wirklich mit onzuboarden. Immer mit der Marschroute. Ab einem gewissen Zeitpunkt soll diese Person natürlich auch Themenfelder eigenständig übernehmen. Das ist der Grund, warum wir eingestellt haben, ne? Aber das kapiert auch jedes Teammitglied, weil die in aller Regel ja dieses Onboarding auch schon genossen haben und das gönnen sie dann den anderen Teammitgliedern auch.
Ja, schön wäre es, wenn man tatsächlich immer selbst ein gutes Onboarding auch genossen hat. Auch da kann man mal wie im Recruiting den Blick mal nach außen legen und auch vielleicht mal eine nicht repräsentative Frage stellen, wie oft denn irgendjemand, der in einem neuen Job gestartet hat, tatsächlich auch ein super Onboarding bekommen hat. Also das hilft halt auch ungemein, das Thema Pre- und Onboarding, um sich abzuheben von der grauen Masse,
ja,
weil dem Thema, warum auch immer, nicht so viel Beachtung geschenkt wird. Oder es gibt Lippenbekenntnisse und es fehlen tatsächliche Handlungen. Und du hast nämlich recht, man setzt sowas einmal auf in seiner Grundstruktur, auch mit diesen drei Phasen, und dann ist es tatsächlich etwas, was Copy-Paste funktioniert. Da, das ist noch differenzierter als im Recruiting, wo man irgendwie nur gucken muss, wie ist das kulturell, wen brauche ich hier wirklich? Onboarding ins Team mit den Aufgaben, mit den Prozessen ins Umfeld dürfte sich nahezu niemals verändern. Es kann natürlich iterativ jedes Mal verbessert werden. Das soll einen ja nicht abhalten. Aber eine geschaffene Grundstruktur lässt sich wunderbar kopieren und auch immer wieder anwenden. Und das ist auch das Schöne daran. Ich weiß nicht, warum dem Thema manchmal so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Für mich ist das der entscheidende Unterschied, wie schnell jemand starten kann.
Ja, absolut. Weil
wenn man von Onboarding sinnbildlich spricht, reden wir hier aber davon, den Flugkapitän onzuboarden. Das Ziel ist also, dass die Person für das Thema, was es hat, recht schnell auf dem Steuer, am Steuerplatz sitzt und selber lenkt und navigiert und im Zweifel mit Board Control sprechen kann. Was mache ich denn bei dieser komischen Gelegenheit? Dafür ist der Buddy zuständig. Und das Ziel ist immer, dass die Person effektiv wird in der Rolle, in der Organisation, die richtigen Leute kennt, die Abläufe kennt. Und das funktioniert in diesem Drei-Phasen-Modell wunderbar mit einem Buddy oder einer Buddy umso mehr.
Ja.
Und dann kann man immer noch individuell anpassen durch Feedback-Gespräche und sagen, okay, mir ist das jetzt zu schnell, kann passieren. Mir ist das manchmal zu langsam, kann auch passieren. Weil auch da gilt, es gibt pro Person nicht den perfekten Plan, weil jeder ist ein bisschen anders. Ja. Und trotzdem hilft diese Grundstruktur, aber vor allem auch die geschaffene Zeit, dass man als Führungskraft, als Unternehmen sich dieses Thema einfach wichtig nimmt und sagt, nehme mir die Zeit, ich mache Zeit dafür, für dich, neue MitarbeiterInnen, damit du gut startest. Und das Team hat dann durchaus eine Bereitschaft, diese Zeit zu überbrücken und etwas mehr zu machen, in Anführungszeichen, um dann recht schnell dann die Unterstützung zu bekommen. So habe ich das bisher nur immer erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, wie viele gute Onboardings du schon erlebt hast. Bei mir ist das nicht wahnsinnig viel.
Nee, ich hab's ja eingangs schon einmal kurz angedeutet, als ich dann als neuer Head of HR mal gestartet bin. Da muss man das aber auch dem C-Level zugutehalten, dass die mir das vorher gesagt haben, dass ich einen Onboarding-Prozess etablieren soll, also wie alle anderen HR-Prozesse auch. Das heißt, das Onboarding war okay, und das orientiert sich ja auch immer an der Erwartungshaltung, die du im Vorfeld aufbaust, ne? Also von daher, das ist davon immer, wie ich finde, ziemlich abhängig. Aber wir haben das tatsächlich dann irgendwann auch wirklich so strukturiert. Wir haben das einmal komplett durchdacht und haben es dann auf die einzelnen Standorte auch umgemünzt und haben den lokalen Einheiten tatsächlich auch noch ein bisschen Freiraum gegeben, weil das dann kulturell in den Staaten insbesondere, aber auch in Bulgarien immer mal wieder ein bisschen anders war. Aber die Grundideen, die haben dort tatsächlich immer Einzug erhalten. Und ich muss sagen, davor, ich habe ja auch Anno Domini mal eine Bankausbildung gemacht, da kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern, da gab es kein wirkliches Onboarding, da war Tag 1 noch irgendwelche Papiere unterschreiben und dann zack, ab an Schalter und irgendwie schon Banktätigkeiten ausführen, die es heute so in der Form auch gar nicht mehr gibt. Von daher nein, also so ein wirklich exzellentes Onboarding, wie wir es jetzt auch mal skizziert haben oder wie wir es auch ein Stück weit von Rie und Finja gehört haben, wie die das bei sich umsetzen, habe ich jetzt so in der Form auch noch nicht gesehen. Ich glaube, ein Wink kann man noch geben an unsere Zuhörenden in dem Zusammenhang. Ich glaube, in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Automatisierung lässt sich vieles auch wirklich standardisieren, über Apps steuern. Man kann sich's da auch selber ein bisschen einfacher machen, ne? Und das finden Bewerbende, das finden die neuen Mitarbeitenden auch meistens ganz dufte. Und dann hast du quasi den diesen Übergang in der Preboarding-Phase hast du dann auch sauber gelöst, wenn du immer wieder Touchpoints reingibst, auch vielleicht über eine App oder sowas, ne? Sind ja immer nur Angebote, die Menschen müssen das ja nicht machen, die sind ja auch noch eingebunden und verhalten sich ja in aller Regel dann auch noch ihrem Arbeitgeber gegenüber sehr loyal und da will man ja auch nicht dazwischen funken bei aller Vorfreude. Und ich glaube, wenn man das wirklich auf dem Schirm hat, dann kann man da einen super Erfahrungswert generieren und auch einen sogenannten Moment That Matter. Und dann muss das im Onboarding gerade so weitergehen.
Absolut. Und lass uns vielleicht noch abschließend so ein kleines bisschen auf unsere vier Grundlagen das ganze Thema ummünzen. Also es ist für mich genauso wie im Recruiting. Der erste Schritt ist Klarheit, nämlich was genau muss eine neue Person wissen?
Ja.
Welche Prozessschritte, welche Stakeholder, welche Leute muss man kennen? Was ist relevant um einen rum? Wofür es einfach einen klaren Plan geben kann und dann ist auch recht schnell klar, wie lange und wie viel Zeit es dafür braucht. Ja, weil wenn du das nicht weißt, kann sich das zu kurz oder zu lang strecken. Im nächsten Schritt, wenn das recht klar dargestellt ist, kann man Verbindlichkeiten aufbauen, zum eigenen Team-Commitment schaffen und sagen, ja, es ist jetzt erstmal eine Investition gemeinsam, führt aber zu einer höheren Effektivität und einem schnelleren Start der neuen Person rein in die Rolle, die euch auch Arbeit abnimmt, um es mal ganz genauso zu formulieren, aber auch zu den Schnittstellen zu sagen, ja, ich habe jemand Neuen, da ist jemand Neues da. Nichtsdestotrotz ist mir das Thema Onboarding auf die Art und Weise wichtig und du wirst erst Kontakt haben, dann und dann mit der Person mit ganz konkreten Aufgaben. Bis dahin sind wir noch quasi in unserem internen Hub. Ja, das lässt sich auch auf eine gute Art und Weise strukturieren mit der Struktur, indem man sagt, das ist anforderungsbezogen relevant für die Rolle, weil man muss ja nicht immer das ganze Unternehmen in- und auswendig lernen. Es gibt Themen, die sind wichtiger und näher an der eigenen Rolle dran. Das versteht sich auch hinten vorne raus über eine gute Anforderungsanalyse auch, was denn das Wichtigste ist in der Zeit. Ja. So lässt sich die Struktur auch bauen. Und wenn du das hast, kannst du wieder zu allen Parteien komplett transparent sein. Transparenz zu deinen internen Stakeholdern, zu der eigenen Organisation, zum Team, aber auch zu der oder dem Kandidatin, nämlich bereits beginnend in der Zeit bis zum Start. Da kann eben wirklich, hey, du schickst mal so eine nette Postkarte vom ganzen Team, du bleibst als Führungskraft im Austausch, du schickst irgendwann diesen Onboarding-Plan und sagst, hey, wir kümmern uns um dich, wir freuen uns auf dich, wir haben uns schon so viel Zeit genommen und so viel Zeit ist geblockt, nur für dich. Du kannst, kommst hier an, du weißt, was passiert. Und das alles zusammen macht eben die Basics auch hochrelevant fürs Thema Pre- und Onboarding, um das vielleicht einmal abzuschließen in der Konstellation. Ja.
Ja, absolut. Dem ist wenig bis gar nichts hinzuzufügen. Eine Idee, die ich mal umgesetzt habe, war wirklich ein Klassiker. Manchmal sind ja zwischen Arbeitsvertrag unterschreiben und erster Tag durchaus 3 bis 6 Monate in Deutschland. Das ist eine irre lange Zeit. Man hat einen Lebenslauf vorliegen. Man weiß in aller Regel, wann die neue Person auch Geburtstag hat. Das muss jetzt nicht in diese Phase fallen. Das kann aber. Und das ist bei ganz vielen oft der Gamechanger gewesen, dann kurz am Geburtstag anzurufen oder eine WhatsApp zu schreiben. Die Leute fühlen sich dann einfach gebauchpinselt, ne? Das ist vielleicht noch abschließend von mir so ein kleiner, so ein Mini-Hack. Der hat bei mir, also immer gut funktioniert, kann man gerne kopieren.
Ja, voll. Ich habe gerne auch Videobotschaften zwischendurch geschickt, wenn man sich nicht erwischt hat. Auch das kam eigentlich recht gut an.
Ja.
Einfach, weil es auch nochmal nahbarer ist.
Voll.
Das ist wirklich in heutigen Zeiten mega easy. Aber für alle ZuhörerInnen da draußen, was könnt ihr morgen anders machen? Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wer du jetzt gerade bist. Wenn du RecruiterIn bist und einfach das Interesse hast, gutes Onboarding in der eigenen Organisation einzuführen, dann wäre sicherlich auch eine gute Idee, das einfach mal anzubringen und zu verbessern. Normalerweise ist es ja so, dass eher die Führungskräfte darauf Einfluss haben. Als Führungskraft würde ich einfach empfehlen, nimm dir mal Zeit für das Thema. Setz dich hin und sag und frag auch deine neuen Leute, wie hast du das Onboarding eigentlich erlebt?
Ja.
Und frag vor allem auch, was können wir besser oder anders machen? Was hat dir gefehlt? Weil häufig ist so ein bisschen eine Zurückhaltung, das vielleicht doch mal anonym zu machen, nicht direkt, je nachdem, ob man das teilen will oder nicht, weil dann kommt ganz viel hervor, was eigentlich tatsächlich fehlt und was auch immer fehlt oder was bereits auch schon sehr gut ist, gilt es dann entweder auszuglätten oder zu nutzen, um dann nochmal ein Level draufzulegen. Und grundsätzlich gilt, nimm das Thema einfach super ernst, weil du stellst jemanden ein und gehen wir mal an, du lauscht uns hier und hast die Recruiting Basics etabliert und findest die perfekte Person für deine Rolle. Die muss aber noch gut anklinken in deinem Umfeld. Und das ist originär die Aufgabe der Organisation und nicht nur die Aufgabe der neuen Person, weil da gab es auch sicherlich schon genug Fälle, wo ein perfekter Match nicht gut ongeboardet wurde war und ratzfatz weg war, weil sich nicht genug darum gekümmert wurde. Es ist eure Aufgabe, neue Menschen effektiv und wertschöpfend einzubringen in die Organisationen, die ihr habt.
Yes, und das mit den Basics. Nicht fancy. Klappt.
Excel-Tabelle.
Ja, ja, das ist ja, es ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Das, was wir bei den Recruiting Basics jetzt auch tatsächlich reinbringen in den Markt. Ihr hebt euch damit ab. Und wenn man uns zuhört, dann sind das, ist das, glaube ich, keine Raketenphysik, was wir da jetzt auch alles an Beispielen rausgehauen haben. Also sei nicht fancy, sei basic.
Ganz genau. Und immer einfach mal machen.
Yeah.
Ist auch wichtig.
So ist das. Arthur, ich danke dir. Auf bald. Ciao da draußen.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.